This is Radio
SV Waldheim Mannhof. Nee, beim SV Mannheim Waldhof. Waldhof Mannheim.
So, es ist Dienstag, der 21. November. Ihr seid wieder bei der Sendung, der Neuverpflichtungen schon immer Volltreffer waren. Doppelpass on Air hier beim Bermudafunk. Und ich freue mich, heute einen ganz interessanten Gast, hoffe ich doch, vorzustellen. Unser Geschäftsführer Sport, Tim Schork. Hallo Tim, schön, dass du da bist.
Hallo, schönen guten Abend.
Okay, wunderbar. Bevor wir gleich richtig in Medias Res gehen, vielleicht noch ein, zwei Sachen in eigener Sache. Wir haben tatsächlich einen Neuzugang heute hier, den Flo. Bin ich sehr froh. Der ein oder andere mag ihn auch schon aus dem Podcast Truff und der Wetter kennen. Wer es noch nicht kennt, gerne beim Podcaster eures Vertrauens anhören. Und vielleicht noch eine andere Sache, gerade heute, es kamen noch nie so viele Fragen wie diesmal. Und die ganzen Fragen heute habe ich nicht mehr geschafft. Ich habe bis 5 gearbeitet auf der Rheinau, war um 6 in der Neckarstadt. Ich konnte die ganzen Fragen nicht mehr, die heute gestellt wurden, nicht noch einbringen. Also einfach nur, falls eure Fragen nicht drankommen. Es war jetzt nicht irgendwie, genau, wir bedanken uns auf jeden Fall, aber es ging einfach zeitlich nicht. Aber die meisten, ich habe es natürlich durchgelesen, haben sich ja auch schon gedoppelt. So, ich würde einfach gern mal mit einem Zitat vom Gattesteller anfangen. Der sagt, hallo Herr Schork, erstmal vielen Dank und Hut ab, dass Sie sich in der aktuellen Phase, dass Sie in der aktuellen Phase Ihren Mann stehen und sich für dieses tolle Format zur Verfügung stellen. Und auch von uns nochmal vielen Dank. Wir waren positiv überrascht, dass du zugesagt hast und sind es auch immer noch. Ich meine, was trotzdem ganz schön wäre, einfach, ich denke einfach die, wenn wir wirklich heute, wenn du heute gekommen bist, um auch wirklich was zu sagen, ich denke die Zeit wirklich der Durchhalteparolen, der Zeit des Nichthandels, des Nichtsagens ist irgendwie vorbei. Und ich hoffe einfach, dass du uns da, oder das ist irgendwie jetzt so heute meine Idee, mein Anspruch und ich glaube auch die Erwartung der Fans, dass du uns so ein bisschen mitnimmst. Dass du uns mitnimmst in das, warum, was waren sozusagen die Gedanken, die Ideen, warum hat es jetzt eben halt bisher nicht geklappt und wie wird's besser?
Genau. Sehr, sehr gerne, also deshalb bin ich auch hier und ich stelle mich auch immer den kritischen Fragen und duck mich da nicht weg und möchte ja auch das eine oder andere Licht ins Dunkle bringen und freue mich jetzt auf einen interessanten Austausch mit euch.
Wunderbar, genau, also das mal vorneweg und ich glaube, nach meiner kurzen Vorrede hat sich der Flo auch gleich eine erste Frage ausgedacht.
Ja, Tim, du warst schon mal da in der Sendung, vielleicht kannst du dich trotzdem mal ganz kurz vorstellen und ja, wie du vielleicht zum Waldhof gekommen bist.
Genau, ich bin Tim Schork, bin 33 Jahre alt, bin jetzt insgesamt seit 4,5 Jahren beim SV Waldhof, in der Anfangszeit als Scout. Dann in der Corona-Phase und während der Unterbrechung ein bisschen aufgerutscht, habe dann den sportlichen Leiter unterstützt und ja auch das Trainerteam in puncto Analyse und Scouting, Kaderplanung und seit knapp 2 Jahren bin ich Geschäftsführer Sport. Nach einer Interimsphase damals von 3 Monaten, da ich ja noch meinen Hauptjob bei der Sparkasse in Heidelberg hatte, dort habe ich auch studiert, meinen Bachelor gemacht, habe dann berufsbegleitend den Master in Sportmanagement drangehängt. Ja, und nach der Interimsphase zum 1.1. ging es dann los. Und seit knapp 2 Jahren übe ich jetzt diesen Job aus.
Dann bauen wir doch gerne darauf auch direkt schon mal auf und wollen hier die Frage von Mick Ölkuch aufgreifen, der dich bittet auch einmal uns und die Zuhörer ein bisschen durch den Einstellungsprozess im Rahmen der Suche nach einem Sportdirektor zu führen. Hast du Bewerbungen geschrieben oder ist der Verein ja auch aktiv auf dich zugekommen? Und wie kann man sich den ganzen Prozess einfach vorstellen, wie das damals abgelaufen ist?
Gut, es war ja dann so, dass damals die Freistellung gab vom sportlichen Leiter zum damaligen Zeitpunkt. Ich war in der 2. Reihe, war in viele Prozesse mit eingeweiht und mit drin. Und letztendlich habe ich dann interimsweise das Ganze übernommen, damit da kein großes Vakuum entsteht, auch im Hinblick auf die Unterstützung des Trainerteams, der Mannschaft und auch auf die Transferperiode, die wenige Wochen darauf folgte. Und für mich war das damals dann wichtig, dass Vertrauen da ist vom Aufsichtsrat, vom Präsidium, aber auch mit der Geschäftsführung. Und damals ging es dann darum, erstmal eine Übergangszeit zusammen zu gestalten. Entsprechend habe ich keine Bewerbung geschrieben. Es gab einige Gespräche, wo man sich dann auch über die Philosophie, über den Weg und über die Zukunft ausgetauscht hat. Und natürlich musste ich auch mir Gedanken machen, ob ich dafür dann meinen Hauptarbeitgeber, die Sparkasse, verlasse, weil auch dort war ich 11 Jahre tätig gewesen. Und dann ist der Schritt so voll auf die Karte Fußball setzen, ja, erstmal zu überlegen. Und nachdem ich das Vertrauen spürte und ja, wir ein gutes Miteinander gefunden hatten, habe ich mich zu diesem Schritt dann entschlossen.
Okay, genau, dann wissen wir so ein bisschen, wie das abgelaufen ist. Vielleicht noch ganz kurz vorher, wie bist du überhaupt zum Waldhof dann vorher gekommen? Also die 2 Jahre, ich glaube, du hast erst 2 Jahre im Scouting auch und
genau, es war so, dass ich selbst immer viel aktiv war im Fußball, habe ja auch 8 Jahre in Sandhausen verbracht, auch Co-Trainer der U23 gewesen, aber auch das eine oder andere dort im Scouting gemacht. Und da ist man sich halt immer wieder auch über den Weg gelaufen. Und als der Waldhof 2019 dann in die 3. Liga aufgestiegen ist, hat mich dann Jochen Kienz gefragt, ob ich mir das vorstellen kann und den Waldhof unterstützen möchte. Und das war dann der Beginn der Zusammenarbeit.
Alles klar, okay. Jetzt wäre die Frage ist öfters gekommen und zwar unter anderem von Marco 1907, der schreibt, dass ihre deine Positionsbezeichnung eben Geschäftsführer Sport ist, du allerdings nicht im Handelsregister eingetragen bist. Wieso ist das so?
Also so eine Formalität deklarativ, insofern ja, hat es keine Auswirkungen auf den aktuellen Job. Das ist so, dass aktuell nur der Markus Komp eingetragen ist. Es hat allerdings auf meine Tätigkeitsfeld und auf die Jobbezeichnung keinen Einfluss. Hintergrund ist der, dass wir im Innenverhältnis alles so weit geregelt haben, was ich darf, was ich nicht darf, welche Haftungsfragen ich logischerweise auch übernehmen und welche Kompetenzen mir zugeschrieben sind. Und im Außenverhältnis ist es ohnehin gerade in der öffentlichkeitswirksamen Position geklärt. Also durch den Beginn meiner Arbeit mit dem Titel Geschäftsführer Sport, was auch auf der Homepage steht und in allen Presseartikeln, weiß jeder, mit wem er es zu tun hat. Und insofern haben wir da alles geklärt, was zu klären ist. Und ich sehe da jetzt keine Vor- oder Nachteile, um diesen Job auszuüben, wenn der Titel auch oder mein Name auch im Handelsregister eben eingetragen ist.
Bedeutet aber, du darfst auch Spielerverträge in letzter Verantwortlichkeit unterzeichnen und tust es auch?
Genau, also von der Aufgabenverteilung ist es so, dass ich mich um den Spielerkader kümmere und die Verantwortung trage, dass da insbesondere beim Waldhof auch der Trainer mit eingebunden ist. Das war unter Klöckner so, das war unter Neidhardt so und ist auch jetzt unter Rüdiger Rehm so, dass es da immer 2-0 Entscheidungen gibt, dass auch das Trainerteam und die Scouts mit eingebunden werden in die Fragen, ja, die wir uns stellen. Und es ist nicht so, dass der Markus Komp jetzt irgendwelche Sachen da absegnen muss. Natürlich ist es so, dass wir beide unterschreiben bei Spielerverträgen. Und letztendlich ist es auch so, dass er gemeinsam mit mir und dem Aufsichtsrat auch das Budget festlegt und natürlich schaut, wie ist die Einnahmesituation, wie ist die Ausgabesituation, was können wir machen. Und grundsätzlich ist es bei der Trainersache so, ja auch schon hier bekannt, dass der Aufsichtsrat bei Trainerentscheidungen eben auch das letzte Wort hat. So ist aktuell jetzt das Kompetenzmodell bei uns in sportlichen Entscheidungen Fragen.
Also das heißt, sportlich hast alleine eigentlich du den Hut auf?
Genau, ich trage die Verantwortung und auch in letzter Instanz segne ich das Ganze ab. So ist es eben bei Spielern und ja, da bin ich auch frei, so wie im Staff, was ja das Team ums Team herum angeht. Und wie gesagt, bei Trainerentscheidungen ist es dann ein bisschen größerer Kreis und da hat der Aufsichtsrat gemäß der Satzung auch ein Mitspracherecht.
Okay, weil jetzt war zum Beispiel letztens in einem Podcast von... Wo war das?
Rhein-Neckar-Zeitung.
Genau, in der Rhein-Neckar-Zeitung vom Gerdeist eben was ganz anderes zu hören, der eben davon gesprochen hat, eben, dass zum Beispiel Markus Komp eben sich mehr eingemischt hat. Und ich weiß noch zum Beispiel beim Interview hier vom Markus Komp, da hat er auch gesagt, dass er zum Beispiel gerne, das war noch vor deiner Zeit auf jeden Fall, die sportliche Leitung mitmachen würde. Deswegen wundert es mich jetzt so ein bisschen, dass da in so gesehen gar kein Austausch oder?
Also ich könnte mir vorstellen, dass es derzeit war, als es noch keine 2 Geschäftsführer gab, aber es war auch damals, bevor ich begann, ja wichtig, auch für den Aufsichtsrat, dass es da eine Aufgabenteilung gibt und dass es 2 Geschäftsführer eben gibt, der eine, der sich um den kaufmännischen Bereich kümmert und der eine, der sich um den sportlichen Bereich kümmert. Ich denke aber trotz allem ist es immer wichtig, auch da ein Miteinander zu haben. Es bringt nichts, wenn man in unterschiedliche Richtungen arbeitet. Und dass man sich auch intern austauscht, ja, und auf einer Wellenlänge liegt, ist sehr, sehr wichtig für jeden Verein, um weiterzukommen. Aber gerade was Transfers und die Themen der ersten Mannschaft und des Spielerpersonals angeht, liegt die Verantwortung bei mir.
Okay. Mit wem tauschst du dich denn dann aus im Verein? Also so, wer sind denn so deine Ansprechpartner mit...
Genau, also zu den sportlichen Themen, denke ich mal, bezieht sich die Frage insbesondere mit dem Trainer, mit dem Trainerteam, dass wir da jeden Tag im Austausch sind, dass bei uns, wie gesagt, seit jeher der Trainer in die Entscheidung mit eingebunden ist, weil es ja auch darum geht, wie nimmt er das wahr? Und ich denke schon, dass da auch in den letzten Jahren da sehr viel Trainerkompetenz da war, mit Erfahrung auch bei anderen Vereinen und dass es eben sehr wichtig war, da auch ein Korrektiv zu haben. Ebenso die Co-Trainer, aber auch die Scouts, wo wir teilweise dann ja 3 Scouts beschäftigt hatten. Bei uns nicht in Vollzeit, aber alles in Teilzeit oder auf Honorarbasis. Und auch da liegen uns wertvolle Informationen vor. Und was natürlich auch ganz wichtig ist, dass man immer mal wieder auch in Daten und Analysen schaut, weil dort ist dann doch alles ein bisschen objektiver. Da sind keine subjektiven Sichtweisen, wie sieht man das, wie sieht man jenes, sondern rein basierend auf harten Fakten. Und das Ganze nutzen wir uns dann auch, um nochmal in den Entscheidungsprozess ja alles zu durchleuchten.
Ja, du hast jetzt gerade das Thema Scout aufgemacht. Es ist ja eine Personalie irgendwie auch durch den Rum gegangen, der Christian Werner, der wohl diesen Sommer den Verein verlassen hat.
Ja.
Wer ist denn aktuell tatsächlich der Chef-Scout und wie viel Unterstützung hast du im Scouting? Wie viele Scouts unterstützen dich?
Gut, momentan ist es so, dass der Valentin Herr, ehemaliger Trainer beim Waldhof, für uns scoutet. Zwischenzeitlich hat anderthalb Jahre der Christian Werner die Funktion des Chef-Scouts übernommen gehabt. Der hat oder dessen Vertrag ist zum 30.06. ausgelaufen und aufgrund der Begehrlichkeiten anderer Vereine haben wir den nicht verlängert. Und der Alexander Kiener hat für uns gescoutet, der kommt aus dem norddeutschen Raum, ist Fußballlehrer, hat aber letzte Woche einen Job bekommen, ist jetzt neuer Trainer von Hessen Kassel. Also insofern ist das Ganze da ein bisschen ausgedünnt. Aktuell schauen wir wieder, wie wir uns da auch in Zukunft aufstellen. Alle drei sind eben nur im Nebenjob tätig gewesen für den Verein, was natürlich auch die Frage stellt, ist da in Zukunft ja, mehr möglich oder wollen wir es auch in dieser Konstellation belassen? Wichtig ist, dass wir uns auch immer mal wieder externe Analysen einholen, zum Teil dann von Datenanbietern, die sind dann auch qualitativ hochwertig aufgearbeitet und so gehen wir es aktuell an. Und gerade aus den Gründen ist es auch immer wichtig, dass man jemanden findet, zu dem Vertrauen da ist, ja, der diskret im Hintergrund auch bereit ist zu arbeiten, aber insbesondere der dann auch die Verfügbarkeit hat, neben seinem Hauptjob uns zu unterstützen.
Okay, also es soll sozusagen, also Scouting muss eindeutig ausgebaut werden. Das ist so deine
Aussage. Nach den personellen Verlusten der beiden Mitarbeiter in jedem Fall sind wir da dran und schauen aktuell, wie wir uns da wieder zukunftsfähig aufstellen.
Genau. Aber weißt du, was ein bisschen komisch ist? Dass einfach solche Sachen erfährt man irgendwann aus der Zeitung. Also da gibt es sozusagen warum gibt es da von offizieller Seite gar keine irgendwie eine Verabschiedung oder irgendeine zumindest eine Pressemitteilung? Also ich finde es von der, sag ich mal, Transparenz ein bisschen schwierig.
Also grundsätzlich wurde ja da viel spekuliert. Letztendlich ist es bei uns insbesondere im Thema Scouting, wie auch bei sehr, sehr vielen Profivereinen so, dass diejenigen im Hintergrund arbeiten und dass wir nicht groß announcen, ja, wer da für uns tätig ist, weil das halt eben auch ein sehr, sehr diskreter Job ist. Und solange das auch kein Hauptjob ist, treten die Jungs nicht groß in Erscheinung. Klar, nehme ich auch mit. Vielleicht haben wir da ein bisschen Verbesserungspotenzial in puncto der Öffentlichkeitsarbeit. Aber insbesondere liegt es daran, dass im Bereich Scouting die Mitarbeiter im Hintergrund arbeiten. Wäre das jetzt jemand aus dem Staff- oder Trainerteam, gehen wir sicherlich auch anders mit den Personalien um.
Dann nehmen wir gerne mal die Frage vom Kokainkonsument auf, der so ein bisschen gefragt hat zu dem Master, den du auch schon angesprochen hast, im Sportmanagement. Welche Rolle dieses Sportmanagement-Studium quasi auch in deinem täglichen Job spielt und auch quasi die Module aufgreift, bereitet dieses Studium denn nicht vielleicht eher auf eine Position vor, wie es beispielsweise Markus Komp innehat, sprich ein Geschäftsführer, der sich mehr um die wirtschaftlichen Belange kümmert und auch deine Vergangenheit bei der Bank, kommt ja da so ein bisschen mit rein. Also
wird es nicht eher passen?
Genau.
Also ich glaube auch in der Position des Geschäftsführers Sport ist es sehr, sehr wichtig, ein breites Spektrum an Wissen zu haben, auch in puncto der kaufmännischen Themen, weil das natürlich immer auch die entscheidenden Faktoren bei uns sind. Verhandlungsgeschick, aber was über das Studium halt hinausgeht, ist das Thema rund um den Fußball, Scouting. Auch da habe ich eine Weiterbildung gemacht und auch da ist es so, dass man über viel Arbeiten, über harte Arbeiten, über Netzwerke, über Kontakte, sich auch Wissen aneignet und dann auch die Kompetenzen erweitert, um dann auch handlungsfähig und auch für diesen Posten eben auch die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Also da ist viel mehr gefragt als nur das, was man im Studium lernt. Trotzdem war das Studium sicherlich eine interessante Hilfe, um da auch voranzukommen. Und ganz wichtig ist aber auch, der Geschäftsführer Sportposten beim SVW ist nicht nur, der holt Spieler und verkauft Spieler oder gibt die Spieler ab, sondern ist viel, viel breiter aufgestellt. Und auch da geht es von morgens bis abends natürlich auch darum, was können wir infrastrukturell machen, was können wir personell und administrativ machen, wo müssen wir den Verein repräsentieren. Das eine oder andere bekommt ihr nach außen mit, aber vieles auch nicht. genau, wo tagtäglich gearbeitet wird.
Aber dennoch würde ich mal fragen, weil wenn man jetzt mal guckt, dein Studium war eher sozusagen auf Richtung Management. Du hast vorher bei einer Bank gearbeitet und warst jetzt zum Beispiel selber kein Profi. Was befähigt dich denn eigentlich sozusagen zum Sportdirektor? Also ich gebe hier die Frage
einfach weiter. Ja, also, ne? Genauer gefragt, über welches Netzwerk verfügst du? Weil ja selbst, du hast zwar gekickt, hast ja auch gesagt, aber du warst nie Profifußballer und über welches Netzwerk verfügst du als Sportdirektor?
Gut, was einen dazu befähigt, ich glaube, da sind die Fragen dann eher an andere Leute zu richten, die mich eingestellt haben. Grundsätzlich muss man nicht Profi gewesen sein. Ich glaube, gerade in der ersten und zweiten Liga sieht man aktuell sehr viele Sportdirektoren, Geschäftsführer Sport, die nicht ganz oben gespielt haben. Ich glaube, es geht mittlerweile darum, sich den gestiegenen Anforderungen auch zu stellen. Das eine ist sicherlich nicht verkehrt, wenn man Profi war und weiß, wie das eine oder andere abläuft. Aber ich bin auch überzeugt, dass man sehr vieles davon lernen kann. Wie tickt eine Kabine? Was sind für Einflüsse in der Mannschaft wichtig? Was ist aber auch von der Kaderzusammenstellung möglich? Was ist im Verein wichtig? Wo kann man da Sachen optimieren? Und es ist ebenso wichtig wie die anderen genannten Punkte. Aber ich würde jetzt nicht mir die Kompetenz absprechen.
Nee, das geht ja nicht darum, dir die Kompetenz abzusprechen, sondern einfach eher die Frage, was zum Beispiel, also wie tickt eine Kabine? Ne? Das ist ja schon eine interessante Sache. Zum Beispiel, wie tickt denn eine Kabine? Also zum Beispiel, ich habe beim SC Kevertal gekickt, aber das heißt ja jetzt nicht zum Beispiel, dass ich irgendwie weiß, wie eine Kabine beim FC Bayern oder beim SV Waldhof eben tickt.
Ist auch hier bei jedem Verein und in unterschiedlichen Ligen auch anders. Beim FC Bayern ist es natürlich ein bisschen anders als bei uns. Mhm. Aber grundsätzlich sind die Einflüsse, die auf einen wirken, auf die Spieler ähnlich und vergleichbar. Und wenn du in so einer Situation bist wie da, wo wir aktuell sind, kommen natürlich nochmal andere Kräfte hinzu. Gerade das eine oder andere Negative, aber es ist dann auch wieder die Aufgabe von uns, allen, vom Trainerteam, von mir, wieder die Köpfe frei zu bekommen und auch wieder, dafür zu sorgen, dass der Glaube in die eigene Stärke vorhanden ist.
Jetzt hast du eben auch gesagt, dass der Geschäftsführer Sport beim SV Waldhof sich auch um infrastrukturelle Themen kümmern soll, auch kümmern will, um Themen auch außerhalb des reinen Fußballs, Spieler verkaufen, Spieler holen, wie du es genannt hast. Ja. Was sind denn die infrastrukturellen Themen und auch in der Repräsentativität vom Verein? Also was sind denn da für dich die Themen, die bei dir auf dem Tisch liegen? Sagen wir es mal so.
Es ging jetzt die letzten zwei Jahre auch darum, am Alzenweg voranzukommen, was das Thema Greenkeeping angeht, was die Rasenplatzsituation angeht, aber auch das Drumherum, die Kabine, die wir jetzt zweimal erweitert haben. Es ist leider ein altes Gemäuer und die großen Sprünge sind auch nicht drin aktuell, aber es geht darum, das Bestmögliche rauszuholen, sodass wir vor zwei Jahren schon mal was an der Kabine gemacht haben und auch jetzt im Sommer die Sommerpause genutzt haben, dass wir einen Besprechungsraum dazu bekommen haben und dann aber auch so Sachen, wie du gerade gesagt hast, wir haben jetzt einen zweiten Physio, um einfach auch da den Bereich zu erweitern und unabhängig jetzt aufzustellen. Wir haben uns im Scouting zunächst mal erweitert, so wie es ja eben auch angeklungen ist, dass der Christian Werner, der Valentin Herr und der Alex Kiene dazukamen. Leider haben uns dann zwei verlassen. Das ist wieder die andere Seite der Medaille, dass wenn dann attraktive Angebote kommen, wir aktuell die Jungs dann auch nicht länger an uns binden können. Jetzt gilt es, das wieder aufzufangen. Also solche Themen gilt es einfach auch vorzubereiten und dran zu bleiben, dass wir da uns in Richtung Spitze, dritte Liga auch in diesen Bereichen entwickeln.
Ja, es ist vielleicht eine ganz gute Überleitung auch zum Sportlichen jetzt.
Ja. Ganz kurz, Flo, vielleicht noch zum Netzwerk, weil das wurde noch nicht beantwortet. Einfach, dass wir noch gucken, gerade die letzte Frage noch beantworten und dann,
Stimmt, genau. Dann
noch, dass wir auf das Netzwerk noch eingehen, weil das natürlich ja auch, also es wurde hier öfters gefragt, dass man gesagt hat, das ist ja oft von Gestandenen, also hier der Kokainkonsument nochmal, das wird oft von gestandenen Profis eben ausgeführt, die von eben damals aufgebauten Netzwerken zehren können. Und dadurch, da fragt er, wodurch hast du sozusagen dein Netzwerk aufgebaut?
Du, grundsätzlich ist es immer gut, wenn man auch ein Netzwerk hat, wenn man Kontakte hat. Und da bin ich auch sicher, dass ich das habe, dass schon über die 10 Jahre, die ich jetzt in der zweiten Reihe im Fußball tätig bin, habe davor auch das eine oder andere in Sandhausen in der zweiten Reihe gemacht, dass da die entsprechenden Kontakte da sind. Wichtig auch gerade zu Personen meines Alters, wo ja jetzt auch nach und nach immer viele in die Fußballbranche rutschen, auch Ex-Profis, die dann ihre Karriere beenden, aber auch erfahrene Berater oder Kollegen. Und da bin ich schon sehr umtriebig, mich auch auszutauschen, sehr, sehr viel auch mit erfahrenen Manager-Kollegen, ja, die schon gewisse Erfolge erreicht haben, um einfach auch da sich zu erweitern. Und am Ende ist es sicher immer gut, ein gutes Netzwerk zu haben. Aber Fakt ist, Netzwerk ist das eine. Andere Sachen, auf die wir sicher jetzt auch in der puncto Kaderplanung kommen, sind nochmal die entscheidenden Faktoren. Und da kann das Netzwerk auch nur bedingt helfen. Aber grundsätzlich liegen mir alle Kontakte vor, auch von allen Spielerberatern. Könnt ihr auch euch sicher vorstellen, dass sich viele proaktiv bei uns gemeldet haben, aber ich auch viele kennengelernt habe. Also das ist sicherlich ausreichend vorhanden, ebenso wie die Kontakte ja zu den Kollegen, zu den Sportdirektoren der Erst- und Zweitligisten, ist ja auch ganz wichtig, wenn es dann um den einen oder anderen Transfer geht. Also da haben wir uns auf jeden Fall gut aufgestellt und ich denke auch, dass es mir dann nicht am Netzwerk fehlt.
Flo, Sportliche.
Ja, das Sportliche. Also mich als Fan interessiert brennend natürlich immer bei der Kaderplanung. Wie gehst du da vor? Vor allem, welche taktische Ausrichtung ist dir da im Sinn? Und also vielleicht kannst du mal erzählen, wie sieht deine Traumtaktik aus sozusagen? Und wie viel Taktik spielt bei einer Spielerverpflichtung eine Rolle?
Wie meinst du das Thema Taktik?
Also vielleicht Spielphilosophie, meinst du?
Spielphilosophie, also ich meine, wenn du dir Spieler anguckst, dann wirst du dir ja schon irgendwie auch überlegen, passen die in das Spielsystem vom Trainer oder passen sie nicht rein? Und ich meine, du wirst wahrscheinlich nicht einfach nur den bestmöglichen Spieler holen, sondern wirst ja auch überlegen, wie sieht es dann letztendlich auf dem Feld aus, wenn die alle zusammenspielen? Und ja, da wäre jetzt die Frage so, willst du Ballbesitz-Fußball spielen, willst du Umschalt-Fußball spielen, willst du offensiv viel machen, willst du defensiv stabil stehen?
Genau, ich glaube, grundsätzlich ist es wichtig, eine gute Mischung zu haben aus Ballbesitz und Umschaltspiel, dass man hungrige Jungs hat, die auch bereit sind, auf dem Feld zu arbeiten, die sicherlich aber auch einen guten Fußball spielen, sodass auch technische Skills vorhanden sind. Das ist für mich ganz, ganz wichtig. Und eben auch Dynamik, insbesondere auf den Außenbahnen. Das sind jetzt mal so ein paar grundsätzliche Parameter. Ist natürlich bei uns ganz wichtig, da, wie gesagt, dass auch ein Trainer stark in Transfers mit eingebunden wird bei uns, dass es auch mit seiner Philosophie und mit seinem Spielstil zusammenpasst. Und dann ist es natürlich auch immer ein Verfügbarkeitsthema. Leider ist es nicht so, dass wir uns dann eine Wunschelf irgendwie zusammen kreieren können, sondern du bist einfach abhängig von dem, was ist verfügbar, wo bekommst du Zusagen. Und dann ist es mir eben wichtig, dass wir einen ausgewogenen, ausgeglichenen Kader haben mit 22 plus 3. So hat man es jetzt die letzten beiden Sommertransferperioden jeweils angegangen. Ja, und wie dann die Wunschelf aufsteht, das ist dann Entscheidung des Trainers. Sondern mir geht es darum, dass er viele Optionen hat, dass er auch unterschiedliche Spielertypen auf jeder Position hat. Und dass er dann die bestmögliche Elf formen kann, beziehungsweise den bestmöglichen Stamm aus 14, 15, 16 Jungs, auf die er dann zählt. Das ist leider im Fußball immer so, dass dann 2, 3, 4 vielleicht auch auf der Strecke bleiben, aber dass er da einfach aus dem Stamm auswählen kann, der sich dann kontinuierlich weiterentwickelt.
Also die Frage kommt jetzt vor allem daher, ich mache mal ein Beispiel, Berkan Tass, der wurde geholt, super Spieler, Königstransfer, aber unter Neidhardt ist er nicht so richtig zum Zug gekommen. Der hat ja mit Martinovic vorne gespielt, dann so als hängende Spitze, aber eben nicht mit einem klassischen Zehner. Der hat dann auf der Außen gespielt, aber dafür ist er eigentlich nicht schnell genug.
Ja.
Und jetzt unter Rehm kommt er auch nicht zum Zug, weil Rehm setzt wirklich gar nicht auf Ballbesitzfußball, sondern umschalten. Und auch irgendwo dort ist der Tass ein bisschen verloren. Und deswegen war jetzt so ein bisschen die Frage, was war die taktische Überlegung bei Berkan Tass bei der Verpflichtung?
Dass er auf der 10 die Fäden zieht, definitiv. Ähnlich wie das damals Ferrati war, der uns dann verlassen hatte. Und so haben wir sehr, sehr lange um Berkan Tass gekämpft. Es ging insgesamt ein halbes Jahr darum, ihn zu überzeugen, zu uns zu kommen. Ich bin überzeugt, dass er auch ein Zehner ist. Das hat er auch bei den anderen Vereinen gezeigt, bei der Zweitmannschaft von Borussia Dortmund, aber auch beim SC Verl und bei Energie Cottbus davor, wo er auch immer torgefährlich war. Bei uns war es letztendlich so, dass er in der Vorrunde letztes Jahr sehr, sehr häufig auf der Position im linken Mittelfeld zum Einsatz kam. Und wie du sagtest, dann Sohm oder Martinovic dann hängend oder in der Spitze gespielt haben. Und dieses Jahr haben wir jetzt ein paar Spiele mit Berkan gemacht auf der 10. Zuletzt mit wenig Erfolg. Und für mich ist wichtig, bestmögliche Qualität hier zu haben. Aber natürlich geht es dann in den Feinheiten in unserem Spiel darum, ja, was kann jeder abrufen und wie kann aber auch so eine Mannschaft zusammenspielen. Und das ist, glaube ich, das A und O, dass das eine Rädchen ins andere passen muss.
Ich glaube, das ist ja genauso ein bisschen das Ding, was man irgendwie eben manchmal das Gefühl hat, dass es eben nicht passt, wie zum Beispiel bei so einem Tass, der ein fantastischer Spieler ist, einer der wenigen, der den Ball halten kann. Und trotzdem hat man das Gefühl eben, dass er nicht in diese Mannschaft passt. Ja, in diese Philosophie zum Beispiel jetzt vom Trainer. Deswegen würde mich trotzdem nochmal interessieren, weil ganz genau habe ich das jetzt vorhin noch nicht verstanden. Sag mir mal zum Beispiel eine Mannschaft, die so spielt wie sozusagen, also von deiner Idee von Fußball, die deiner Idee von Fußball näher kommt, weil das, ich muss sagen, das habe ich noch nicht verstanden, dass man eine ausgeglichene Mannschaft hat, auf jedem Ding doppelt besetzt, aber das ist ja noch keine Idee von Fußball.
Also es gibt jetzt kein Muster, wo du sagst, es ist in der Bundesliga jetzt der und der Verein, sondern jeder Verein muss so ein bisschen seine eigenen Werte haben. Und das ist mir einfach wichtig. Plus der Punkt, was ist hier verfügbar? Ja, und da kommt es ja immer auf die Spieler. Ich glaube, da kommen auch noch ein paar Fragen, warum der Spieler und nicht der Spieler. Ja, das ist eben kein Wunschkonzert, aber ich habe es ja schon definiert. Also eigentlich ist unser Spiel, dass wir ja überall laufstarke Jungs haben, die auch eine gute Geschwindigkeit haben, insbesondere im Offensivbereich, dass du über eine gute Mischung aus Ballbesitz und Umschaltspiel kommst. Zum Teil haben wir das vor 2 Jahren sehr, sehr gut praktiziert. Ich finde auch letztes Jahr in dem einen oder anderen Spiel, wenn man mal gerade so das erste Spiel nach der Winterpause sieht gegen 1860 München, ich glaube, das war schon so unser Ideal, wie wir Fußball spielen können. Gute Defensivarbeit, aber auch nicht zu tief stehen. Also das war schon so der Schlüssel dann zu den erfolgreichen Spielen ja, im letzten Jahr oder auch, wenn man vor 2 Jahren an den Fußball denkt. Ja. Aber es steht und fällt natürlich alles viel auch mit Spielern. Nehmen wir jetzt mal die Personalie Marco Höger. Ja, letztes Jahr, wenn er auf dem Feld stand, war das einfach was anderes. In vielen Spielen, wenn man auch die ersten 8 Spiele sieht, bis zu seiner Verletzung. Ja, und dann hast du einfach einen anderen Spielfluss, eine andere Spielkontrolle in deinem Spiel. Da geht es auch immer wieder darum, gewisse Jungs, die Anker sind in deinem Spiel, zu finden und die dann auch ihren Stempel aufdrücken können. Definitiv.
Okay. Gut. Gehen wir vielleicht ein bisschen weiter zum ganz kurz. Ich glaube, noch kurz zum Budget, bevor wir dann zu den Spielern. Ist das okay? Okay, wunderbar. Alle nicken. Wir haben hier in den, Max Peters schreibt, dass wir in den Aussagen vom Beetz in der Halbzeit des Duisburg-Spiels, dass das Budget gleich geblieben ist. Jetzt fragt er, wie erklärst du dir den massiven Qualitätsverlust durch die Transferstätigkeit in dieser Saison?
Genau, also dafür gibt es mehrere Gründe. Zum einen hat der Herr Beetz recht mit dem Budget, das grundsätzlich gleich geblieben ist. Budget ist ja das eine, was man ausgeben kann. Grundsätzlich ist der Ist-Zustand dann so, dass wir da noch ein bisschen Luft auch hätten. Grundsätzlich haben gewisse Transfers vielleicht auch nicht geklappt gegen Ende der Transferperiode, aber auch uns ist es immer wichtig, noch ein bisschen was ja, übrig zu haben. So, das ist Thema 1. Thema 2 ist natürlich, dass man immer auch sich den Marktentwicklungen ja, beugen muss, dass man schauen muss, wo geht die Reise hin, auch in der dritten Liga, auch bei der Konkurrenz. Und 1 Euro heute, sehen wir ja momentan leider auch im normalen Leben, im Alltag, 1 Euro heute ist halt nicht mehr so viel wert wie vor 3 Jahren oder vor 5 Jahren. So, insofern hat grundsätzlich der Herr Beetz auch recht, aber die Entwicklung in der Liga hat massiv angezogen. Das habe ich auch immer gesagt, auch in der Saisoneröffnungspressekonferenz, dass mittlerweile sehr, sehr viele Teams mindestens auf Augenhöhe, wie wir sind. Und auch da müssen wir uns natürlich Gedanken machen, wo wollen und können wir hin. Ja, Fakt ist, dass sich die letzten 2 Jahre nach Corona ja, die Durchschnittsetats um 700.000 Euro erhöht haben. Einerseits durch große Konkurrenz, andererseits, ja, weil auch gewisse Einnahmepotenziale wahrscheinlich dann ausgeschöpft wurden, große Teams in der Liga aktuell sind. Und Fakt ist natürlich der dritte Punkt, dass wenn du Qualität verlierst, die du günstig eingekauft hast, die du vielleicht entwickelt hast, ja, dann nicht mehr der gleiche Preis die gleiche Qualität hergibt. Also beispielsweise ein Spieler, der 5.000 Euro verdient, entwickelt sich gut über 1, 2, 3 Jahre bei uns, ja, verlässt uns und bei der Konkurrenz kriegt er deutlich mehr. Ja, und dann bekomme ich aber erstmal nicht so einen Spieler wieder für 5.000 Euro. Ja, und das ist das Thema. Und deshalb geht es auch für uns darum, wieder Jungs zu finden, die in dieses Preissegment passen und sich entwickeln. Fakt ist, und da kann ich auch schon ein bisschen vorgreifen, aktuell haben sich nicht viele Spieler in diese Richtung entwickelt, dass man jetzt sagen kann, wir haben da einen Qualitätsschub bekommen.
Ja, keiner, oder?
Also keiner würde ich jetzt nicht sagen. Grundsätzlich ist immer so ein bisschen im Auge des Betrachters und auch für uns intern zu bewerten, mit welchen Erwartungen kam der ein oder andere Spieler und was verdient er. Ich denke jetzt gerade zuletzt Julian Riedmann oder auch Jalen Hopkins haben es ganz gut gemacht, Zechelmann bis zu seiner Verletzung. Aber Fakt ist, dass sich jetzt noch keiner überproportional entwickelt hat, dass man jetzt sagen kann, okay, da hat jetzt einer seinen Marktwert vervierfacht, was beispielsweise Martin Winkler letztes Jahr gemacht hat, von 175.000 auf 700.000. Ja, so Jungs sind dann mal dabei. Und für uns geht es darum, wenn man sieht, die Jungs, die uns verlassen haben, ja, auch so Jungs irgendwo wieder zu entwickeln. Aber grundsätzlich ist auch von denen keiner gekommen mit dem Anspruchsdenken und ja, mit der Vorstellung, da und da zu sein. Sonst wäre er wahrscheinlich nicht zu uns gekommen. Sondern die Jungs, nehmen wir Martinovic, nehmen wir Rossipal, nehmen wir Donkor, ja, jetzt mal so Lebo, ja, die hatten alle irgendwo einen Karriereknick, sind dann zu uns gekommen, haben das als Chance aufgefasst, haben sich gut entwickelt und haben uns dann halt eben auch wieder verlassen.
Wenn wir schon bei so Spielern sind, sorry.
Dementsprechend halt auch diese 3-4 Punkte, die dazu führen, dass einfach sich der Markt auch in der dritten Liga, auch bei der Konkurrenz weiterentwickelt hat, dass wir natürlich nach uns schauen müssen und da ist definitiv auch mehr möglich, aber wir auch schauen müssen, wo geht die Reise hin im Profifußball insgesamt und auch insbesondere in der dritten Liga bei unserer Konkurrenz. Und wenn ich vielleicht eins noch ergänzen kann, ja, es gab eine Zeit, da war vielleicht ein paar Vereine auf Augenhöhe mit Waldhof, wenn man jetzt alles in allem mit einzieht, Stadion, Fans, Wirtschaftlichkeit, Tradition und, und. Mittlerweile sind wir in der Liga, ja, dass einige Vereine, und das ist sicherlich eine zweistellige Anzahl, ja, auf Augenhöhe ist oder vielleicht ja, uns substanziell jetzt auch überholt haben. Und da müssen wir uns im Konkurrenzkampf stellen und natürlich auch im sportlichen Bereich da wieder Erfolge vorweisen können und die Teams überholen. Und in dem Drumherum natürlich uns auch der Konkurrenz stellen. Aber die typisch kleinen Vereine, die vor 1, 2, 3 Jahren noch da waren, ja, sind immer so viele übrig geblieben. Und da gibt es auch einen extremen Verdrängungswettbewerb aktuell in der Liga.
Dann würde ich, statt auf meine eigentliche Frage zurückzukommen, da jetzt mal ganz kurz drauf eingehen, zum Thema kleine Vereine. Wenn du das so ausdrückst, würdest du sagen, dass wirtschaftlich gesehen und von den finanziellen Möglichkeiten der Waldhof ein kleiner Verein ist in der dritten Liga inzwischen? Einer der kleineren.
Fakt ist, dass es immer noch eine Strahlkraft gibt und vieles, warum Spieler auch gerne bei uns spielen. Es gibt aber auch harte Fakten. Da haben wir substanziell einfach ein bisschen an Boden verloren zuletzt, insbesondere nach der Corona-Phase. Und dann gibt es halt eine Austauschbarkeit. Ja? Den Spielern und den Spielerberatern ist es gleichgültig, auch wenn wir hier in der Region, ich bin ja auch hier aufgewachsen, komme von hier, das anders sehen und den Stellenwert des Vereins kennen und die Wucht in der Region. Aber es gibt halt viele Spieler und Berater, denen ist es ja gleichgültig, ob die in Münster spielen, in Ulm, in Regensburg oder in Essen oder beim SV Waldhof. Ja, und das ist einfach so, dass da ein ausgeglicheneres Feld irgendwo kommt. Natürlich gibt es 2, 3 Top-Vereine, nehmen wir Dresden, nehmen wir Ingolstadt, vielleicht noch den ein oder anderen Zweitliga-Absteiger. Und dann gibt es einfach sehr, sehr viele Vereine, die mindestens auf Augenhöhe wie wir sind und wo einfach der Wettbewerb extrem groß ist um begehrte Spieler.
Okay, also so unteres Mittelfeld höre ich da jetzt mal durch deine vielen Worte raus.
Das könnt ihr interpretieren, wie ihr es für richtig haltet. Wir wollen aktuell jetzt nicht die konkreten Zahlen kommunizieren und müssen uns einfach ja intern die Gedanken machen, aber auch ja dem Wettbewerb stellen. Das eine oder andere sickert ja ab und zu auch mal nach außen.
Okay. Ja, also du hast das ja auch vor der Saison kommuniziert, dass man jetzt auch ja, auf Spieler setzen will, die Potenzial haben. Ja, die wurden auch verpflichtet, es wurden junge Spieler verpflichtet, definitiv. Allerdings haben uns auch zum Beispiel ein Höger, ein Schnatterer verlassen.
Ja.
Absolute Führungsspieler. Wir haben zwar noch Spieler im Kader, die haben viel Erfahrung, ja, ein Bahn, ein Sohm, ein Jans, aber das sind einfach keine Führungsspieler, das sind keine Leitwölfe auf dem Feld. Und ja, warum wurde das denn versäumt, so einen absoluten Führungsspieler jetzt wieder in den Kader zu holen, an dem sich dann auch die jungen, entwicklungsfähigen Spieler orientieren können?
Ja, ich glaube nicht, dass es versäumt wurde. Wir wussten ja dann ab einem gewissen Zeitpunkt, dass Schnatti seine Karriere beenden wird und auch der Marco Höger aus privaten Gründen wieder in die Richtung Köln ziehen möchte. Und wir sind an vielen Spielern dran. Ja, wir hatten etliche Spieler und das ist eine mittlere zweistellige Anzahl in Mannheim zu Gesprächen, mit denen wir gesprochen haben. Es hat eben nicht geklappt und deshalb ist das Vertrauen in die Jungs da, sich auch in Richtung Führungsspieler zu entwickeln. Wenn ich jetzt beispielsweise an Fridolin Wagner denke, der lange so aus Status Nummer 3 auf der Position war und sich dann auch nach der Höger-Verletzung entwickelt hat, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen, dessen Stimme intern ja Gewicht hat. Und da sind auch 4, 5 weitere Jungs dabei, wie Seger, Tredel, Bahn, Sohm, die dem Mannschaftsrat angehören.
Aber jetzt müssen wir doch mal ganz kurz sagen, also Segert wurde degradiert dieses Jahr, also das ist natürlich einfach jetzt, der ist natürlich ein Führungs- und ist ein absoluter super Typ, aber der ist ja jetzt sozusagen, der kann das ja gar nicht mehr ausfüllen von der Bank. Ja, dann hat man einen Riedel, der ja absolut schon letztes Jahr gezeigt hat, dass er von Dingen maximal ein durchschnittlicher Verteidiger ist, genauso Baxter Bahn. Der jetzt keine Bäume ausreißt, ist ja ein Unterschied zwischen Baxter Bahn oder Höger. Und wenn man weiter nach vorne geht, Pascal Sohm, tut mir leid. Also das sind ja einfach keine Führungsspieler, an dem sich ein junger Spieler aufrichten kann. Also Wagner,
ich habe okay. Jetzt die Jungs genannt, die intern auch vorangehen. Das ist ja das, was man dann vielleicht nach außen nicht so mitbekommt.
Ja gut, aber wir brauchen doch Führungsspieler
genau, auf dem Platz. Genau, wir haben einen Laurent Jans, der seit 10 Jahren jetzt Kapitän der luxemburgischen Nationalmannschaft ist. So, das sind erstmal so die Jungs. Dazu kam Sechelmann, der bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Eben wie gesagt ein Wagner. Aber es ist richtig, dass jetzt von extern nicht diese Gesichter und diese Spieler wie jetzt Marco Höger und ein Schnatterer dazukommen. Ich glaube, auch da sollte man nochmal meine Worte von vor 2, 3 Fragen eben ja, sich zu Gesichte führen, weil eben solche Spieler aktuell nicht möglich waren. Ja, ein Sapina war auch hier zum Gespräch, ein Badmatz war da, ein Mause war da. Also es ist grundsätzlich nicht so, dass es uns da an Know-how fehlt oder am Fleiß, sondern das sind, oder an Scouts, ja, grundsätzlich wissen wir, was gut ist, was gut wäre. Und es ist ein harter Kampf für uns, die Jungs zu überzeugen. Dann gibt es harte Fakten, die eine Rolle spielen. Ich glaube, Sapina gerade jetzt als Beispiel sieht man so auf der 6, dass er in Essen auch die Fäden ziehen kann. Ja, und wenn das dann nicht möglich ist, dann müssen wir mit den Jungs, die bereit sind, für uns zu spielen, ja, das Beste rauszuholen. Und ich bin auch überzeugt, dass man auch zu einem Führungsspieler sich entwickeln kann. Natürlich ist es einfacher, wenn der sportliche Erfolg da ist, als in der jetzigen Phase. Und nehmen wir jetzt auch nochmal die Thematik Marco Höger, da war ich auch ja schon irgendwo mit dabei in der zweiten Reihe, als der kam. Ja, da brauchst du dann halt auch so das Momentum auf deiner Seite, um so einen Jungen hier an Land zu ziehen. Ja, Fakt ist, wenn der 5 Zweitliga-Anfragen gehabt hätte, wäre es vielleicht eher nichts geworden bei uns. So hat sich die Situation ergeben. Es war ein guter Zeitpunkt. Er wollte nicht allzu weit weg von Köln ziehen und den hat es dann gepackt. Und es war auch gut. Das war das Corona-Loch, was wir ja auch alle wissen, was das für Auswirkungen hatte. Und top gepasst. Ja, und so halten wir und haben auch diesen Sommer wieder Ausschau gehalten nach ähnlichen Jungs. Ja, aber ich glaube, aktuell mit der Erfahrung, mit der Qualität sind wenige Spieler auf dem Markt. Im Umkehrschluss hatten wir die letzten Jahre ja auch Erfahrungen gemacht mit Spielern, die vielleicht schon über ihren Zenit waren. Das ist dann auch wieder so das Risiko, dass es viele Transfers, die dann weit über 30 sind, nicht unbedingt langfristig erfolgreich sind. Ja, und das gilt es abzuwägen. Und auch für uns zu schauen, ja, wo kriegst du Qualität, aber auch diese Führungskompetenz eben.
Ja, aber trotzdem, wenn ich jetzt hier einfach Kai zitiere, der einfach fragt, also kann man nicht trotzdem sagen, also wenn wir uns doch einfach mal die Situation angucken, zum einen, wie wir Fußball spielen, zum einen, wo wir dastehen, wir sind jetzt noch im Pokal, also ich meine, die Situation kann ja katastrophaler nicht sein, dass einfach der Kader falsch zusammengestellt ist oder war einfach nicht mehr möglich?
Also die Situation ist prekär. Das ist definitiv der Fall. Ich glaube, für mich ist auch wichtig und ich glaube auch, das haben hier alle Trainer, die schon in den letzten Jahren hier waren, auch bestätigt, dass die Kaderplanung beim Waldhof nicht ganz so einfach ist, dass aber auch jeder Trainer mit eingebunden wird und deshalb gibt es da auch keine Klagen, weil die Trainer das wissen. Auch ein Rüdiger Rehm war ja bei vielen Gesprächen mit dabei, kennt die Liga in- und auswendig über seine Station. Und das ist aktuell die Realität. Trotzdem ist es immer so, das eine oder andere kann man besser machen. Bei dem einen oder anderen, ja, kann man Sachen optimieren. oder hat sich mal vielleicht für einen Spieler dagegen entschieden, der jetzt gut eingeschlagen ist, das gehört auch dazu. Aber das Entscheidende ist, dass du als Team funktionierst, dass du deinen Fußball durchbringst, dass wir die Punkte, die wir angesprochen haben, besser machen auf dem Spielfeld, was Spielkontrolle angeht, was Fehlpässe angeht, was die Kreation von Torchancen angeht. Und definitiv hat sich die Transferpolitik nicht so groß unterschieden von den letzten Jahren. Also wir haben 5 Jungs aus der 2. Liga verpflichtet, wir haben 2 Jungs aus der 3. Liga verpflichtet. Und die müssen sich einfach dahin entwickeln. Und das war die Vorjahre auch nichts anders. Da war es ja nicht so, dass wir jetzt 5 Jungs aus der Bundesliga geholt haben. Es war dann mal eine Ausnahme wie der Marco Höger. Aber grundsätzlich haben wir überwiegend Jungs geholt, die in der 2. Liga wenig Spielpraxis hatten und die sich dann wieder gut entwickelt haben. Teilweise Spieler, weiß noch, einen Transfersommer haben wir 3 von Groß Asbach geholt, die zum Teil auch da nicht Stammspieler waren und sich einfach bei uns dann sehr, sehr gut entwickelt haben. Und das ist aktuell ausgeblieben. Und deshalb reden wir jetzt auch über die Kaderqualität. Und die Kritik nehme ich auch ernst und der stelle ich mich auch. Aber von der Herangehensweise und von dem, was wir beeinflussen können, haben wir das Bestmögliche getan.
Aber reicht die Qualität des Kaders, dass wir nicht absteigen?
Die Spieler? Wenn wir besser Fußball spielen, reicht das. Aber so wie wir zuletzt Fußball gespielt haben, reicht es nicht.
Aber können wir mit dem Kader besser Fußball spielen? Das frage ich mich.
Ja, definitiv können wir besser Fußball spielen. Ansätze sieht man, das sind jetzt Durchhalteparolen, deshalb gehe ich da nicht drauf ein. Ich gehe auf die Fakten ein. Bisschen Anlaufschwierigkeiten war zu erwarten. Dementsprechend 3 Spiele, 1 Punkt. Wenn auch wir gerade wissen, gegen Lübeck war mehr drin und gegen Dresden. Aber wenn man auch danach sieht, wir hatten 5 Spiele mit 10 Punkten. Das ist ein 2er Schnitt in der 3. Liga. Und dass wir das nur aufs Glück schieben wollen, würde ich jetzt nicht unterschreiben. War harte Arbeit, aber es waren 10 Punkte. Und wenn danach so ein Einbruch kommt, dass du in 7 Spielen nur noch 2 holst, ja, dann kann es nicht ausschließlich an der Kaderqualität liegen. Ja, das hat einfach zu tun, dass wir das nicht abgerufen haben. Es hat ein bisschen was mit der Verfügbarkeit zu tun. Auch da habe ich eine Statistik mitgebracht, ja, dass wir jetzt in der bisherigen Saison 2 Spielausfälle hatten von Offensivspielern, von 10 Offensivspielern 2 Spielausfälle und von unseren 15 Defensivspielern 39 Ausfälle. Wenn man das auf die Spiele hochrechnet, das ist nicht gut. Aber da müssen wir dran arbeiten, dass die fit werden, dass die fit bleiben, aber insbesondere, dass wir besser spielen.
Ja, du hast jetzt, sag ich mal, einen Fakt genannt. Es gibt auch noch andere Fakten, und zwar, dass wir letzte Saison 1,7 Gegentore im Schnitt hatten. Aktuell sind wir bei 1,8. Also da muss man ja jedes Spiel 2 Tore schießen, um dann einen Punkt zu holen. Also das war uns Fans irgendwie ja ganz, ganz klar, dass im Sommer wirklich ein Führungsspieler in der Defensive geholt werden muss. Dass Rossi Pall ist gegangen, jetzt haben wir Außenverteidiger, also da haben wir jetzt auf links Karls, der halt offensiv gut ist, aber defensiv war es eine Katastrophe, es sind viele Tore über seine Seite gefallen. Dann hat man als Backup den Bolay, der viel verletzt ist, auf rechts Jahns, der ab und an bei der Nationalmannschaft ist, und als Backup dann den Albeners, der aber eigentlich auch kein klassischer Rechtsverteidiger ist. Und da ist, Sechelmann ist gekommen und der wurde jetzt auf links abgestellt, weil Karls einfach nicht gut genug ist. Was waren denn die Überlegungen bei den Spielerverpflichtungen in der Defensive?
Grundsätzlich gemeinsam mit den Trainern die bestmögliche Qualität zu holen. Jungs, die auch über eine gewisse Geschwindigkeit verfügen, die charakterlich reinpassen, die finanziell reinpassen. Klar ist bei der Argumentation und der Anzahl der Gegentore, dass es da Handlungsbedarf gibt. Das ist definitiv der Fall. Auch da waren wir im Sommer lange weiter auch Spielern dran, auch nach Saisonbeginn. Wir müssen uns als Team steigern. Auch da nochmal ein wichtiger Fakt. Natürlich kann man alles auf die Defensive schieben, aber unser Hauptproblem ist, dass wir viele Bälle verlieren, dass unsere Spielkontrolle nicht vorhanden ist, dass vieles wild wird in gewissen Phasen und dass die Defensive bei uns sehr, sehr viel wegverteidigen muss. So grundsätzlich, da wird man jetzt natürlich erstmal lachen, aber die Zweikampfquote der Defensivspieler passt, aber die Anzahl der Zweikämpfe, die wir zu führen haben, ist leider zu hoch. Und das liegt einfach an sehr, sehr vielen, nehmen wir das Spiel in Sandhausen, an sehr, sehr vielen unnötigen Ballverlusten. Und daran müssen wir insbesondere arbeiten, von dem, was wir beeinflussen können. Und klar ist, dass unsere Aufgabe auch außerhalb des Platzes ist, da nach Verstärkung Ausschau zu halten. Aber wenn es immer so leicht wäre, dann müsste man jetzt einen nennen. Ich kann sagen, auch Verlat hat uns verlassen, Schulz hat uns verlassen, dass gute Spieler waren. Die sind aktuell in anderen Dimension unterwegs. Leider hat es nicht geklappt, die zu halten oder vielleicht auch den einen oder anderen mal zurückzuholen, wo ja auch bekannt ist, wo wir da lange dran waren. Hat nicht hingehauen, trotzdem steckt man nicht auf und wollen weiter dranbleiben, dass vielleicht so jemand kommt. Und der Fokus jetzt ist aber, die Jungs, die da sind, besser zu machen und an den Themen, die übergeordnet in unserem Spiel noch nicht laufen, auch zu arbeiten.
Vielleicht kurz zu den Spielern, finde ich einen ganz guten Übergang auch zu denen, die jetzt da sind. Wir haben einen Gattermeier, den wir laut Pressemitteilung bei der Vorstellung echt lange beobachtet haben und wo man lange dran war, der wohl auch sehr gerne nach Mannheim gekommen ist, bestimmt, weil wir einfach auch ein attraktives Ziel, vielleicht auch finanziell für ihn waren. Wir haben einen Marbella geholt oder Marbella, den wir ja scheinbar auch lange beobachtet haben. Wie kann es denn sein, dass man dann so irgendwo Totalausfälle auch hat, die einfach dann wirklich über einen sehr langen Zeitraum die Leistung, die man für ihn erhofft hat, einfach nicht bringen?
Ja, ich glaube, grundsätzlich müssen wir uns auf die konzentrieren, die spielen und die Spielzeiten hatten, weil da wird sich der Trainer auch oder hat sich logischerweise aus Leistungsgründen darauf konzentriert und die eben auch aufgestellt. Und ich glaube, das müssen wir bewerten. Nicht jetzt die Jungs, die aktuell hinten dran sind. Ich glaube, auch die letzten Jahre war es immer so, dass ja, vermehrt Spieler wenig Spielzeit hatten, aber die Jungs, die gespielt haben, es gut gemacht haben. Und darum geht es jetzt auch wieder. Und deshalb sollten wir uns auf die konzentrieren, dass die individuell, aber auch als Team besser funktionieren und nicht auf das Thema.
Aber warum spielt jetzt Gattermeier gar nicht?
Ja, weil er nicht aufgestellt wird. Also klar ist es so, dass klar war, dass es ein bisschen Anpassungsschwierigkeiten gibt von der zweiten österreichischen Liga, auch was Tempo, was Härte angeht, dass er viel Potenzial hat, eine gute Technik, das steht außer Frage. Klar ist auch, wie kam das hier an, wurde er als großer Nationalspieler hier angepreist und der in die Bundesliga will. Natürlich spielt es nochmal eine Rolle auch in der Außenwahrnehmung. Für uns ist es so, dass es finanziell sicherlich kein Top-Transfer ist und dass wir auch ihm ein bisschen Zeit auch eingeräumt haben und auch einräumen werden. In den ersten Tagen kam auch noch ein bisschen das Heimweh dazu, aber da sind wir auf einem ganz guten Wege und ich wünsche mir ja auch, dass er da dran bleibt und weiter Gas gibt. Aber ansonsten ist es jetzt schwer, seine Leistung zu bewerten, wenn man ihn noch nicht in den Pflichtspielen außer beim ersten Spiel auf dem Feld gesehen hat.
Okay, dann wollen wir vielleicht die letzten 10 Minuten, die wir noch ungefähr haben, nutzen, um auch auf den Trainer nochmal einzugehen. Du hast eben auch schon angesprochen, der Trainer stellt auf. Und es gab in der Vergangenheit auch die Phrase, der sportliche Leiter stellt die Mannschaft zusammen und der Trainer stellt sie auf. Was sind denn deiner Meinung nach die Signale, die Rüdiger Rehm dir sendet, dass man mit ihm noch den Umsprung schaffen wird in Richtung der Nichtabstiegszone?
Ja, er ist sehr fleißig. Er beschäftigt sich auch Tag und Nacht mit der Mannschaft, wie wir das Ganze verbessern können. Steckt nicht auf, er hat da die volle Energie. Und wir haben gemerkt, dass wir vielleicht auch mit gewissen Umstellungen, ich habe ja gesagt, da ist auch ein gewisser Bruch ja, in unser Spiel reingekommen nach dem 8. Spieltag. Nachdem wir da 11 Punkte hatten, dann hat man das System umgestellt, auch aufgrund von Ausfällen einzelner Spieler. Und da ist uns das ein oder andere abhanden gekommen. Ja, auch was die fußballerische Anlage angeht, was das Defensivverhalten angeht. Das ist auch eine wichtige Erkenntnis, dass wir gemerkt haben, ja, das war dann nicht mehr zielführend. Wir haben das umgestellt, haben es angepasst und arbeiten jetzt an den Themen, die wir beeinflussen können. Insbesondere der Trainer mit seinem Team. Und es muss einfach jetzt wieder eine bessere Spielanlage stattfinden. Ja, wir müssen unsere Jungs, die auch die Geschwindigkeit mitbringen, über außen besser einsetzen. Ja, wir brauchen mehr Abschlussqualität und es macht mich optimistisch, dass der Trainer daran arbeitet, dass er nicht aufsteckt, dass er nicht mit der Situation hadert, die wie gesagt auch prekär ist, aber er bereit ist zu kämpfen und das ist für uns auch wichtig. Ich glaube auch zuletzt haben wir uns auf die Fahne geschrieben, auch da Kontinuität reinzubekommen, sodass es mit den letzten beiden Trainern nicht möglich war, auf Kontinuität weiter setzen zu können und jetzt wünschen wir uns das mit dem Rüdiger und das macht mich optimistisch.
Aber wie bewertest du das als Sportdirektor, dass der Rüdiger Rehm jetzt keine Spiele aus der zweiten Reihe aktuell bringt und auch gesagt hat, ja, jetzt in dieser Krisensituation muss man irgendwie auf eine eingespielte Elf setzen. Fehlt es da in der zweiten Reihe an Qualität oder setzt der Trainer einfach nicht auf diese Spieler?
Also ich glaube, der Rüdiger hat jetzt schon auf 20 Spieler gesetzt, die in der Startelf standen. Das ist sehr, sehr viel. Kann man immer so und so interpretieren. Einerseits kann man sagen, die Ausgeglichenheit ist da. Andererseits kann man sagen, vielleicht hat er die richtige Elf noch nicht gefunden. Ich finde insbesondere seit den letzten 3-4 Spielen, seit Unterhaching, ist es so, dass wir da ein Gerüst auf dem Platz stehen haben, plus 4-5, und da gilt es halt, das weiter zu verfeinern und besser einzuspielen. Aber grundsätzlich denke ich, dass es sinnvoll ist, und das ist auch das Thema und das Credo aus den Vorjahren. Du hast immer eine Achse, ja, und die muss funktionieren. Zum Teil wurde sie auseinandergeworfen, zum Teil fehlt der eine oder andere wichtige Spieler, wie jetzt auch Wagner, oder hat auch schon gefehlt, wie ja, Jans und Co. Und das gilt es einfach jetzt zu optimieren, und da vertraue ich, dass der Trainer und sein Team das zusammen hinbekommen. Mit der Mannschaft und auch die Mannschaft, die mitzieht. Ich glaube, charakterstark sind wir. Die Jungs wollen grundsätzlich, auch wenn das eine oder andere fußballerisch ausbaufähig ist, funktioniert das Ganze.
Ja, noch eine ganz, ganz wichtige Frage. Werden jetzt ja, vertragslose Spieler noch kommen oder dann im Winter noch ja, Spieler von anderen Vereinen? Weil ja, wir als Fans, wir finden, es fehlt deutlich an Qualität und wir brauchen nochmal Qualität von außen. Können wir uns da irgendwas erhoffen?
Also wir arbeiten dran, wir waren bis zum letzten Transfertag an zwei Jungs dran. Danach haben wir uns mit den Vereinslosen beschäftigt, sodass ja auch momentan zwei Spieler sich bei uns fit halten. Und auch so beobachten wir das Transferfenster, was dann erst zum 1.1. wieder aufgeht, um zu schauen, ja, was versteckt uns. Wir wissen grundsätzlich, was wir bräuchten. Das ist nicht das Thema. Es geht immer um die Verfügbarkeit und um die Umsetzung.
Was brauchen wir denn?
Wäre jetzt nicht gut, wenn ich aufs Detail eingehe, weil wir haben ja da Jungs, von denen wir auch in den nächsten Spielen unsere Leistung erwarten. Aber ich glaube, es liegt auf der Hand, dass es ein, zwei Spieler für die Defensive und ein, zwei für die Offensive sein sollten. Und man weiß ja auch, wen wir aktuell testen oder auch im Training haben. Und das ist auch ein Fingerzeig auf das, was fehlen könnte.
Ihr wird zum Beispiel einen Stürmer getestet oder seid ihr an einem Stürmer dran?
Gut, wir testen jetzt aktuell einen Linksaußen, beziehungsweise sie halten sich bei uns fit, und einen Innenverteidiger. Und im Sturm gilt es natürlich auch, wenn die Trefferquote so ist wie zuletzt, zu schauen, was macht uns besser. Und das ist ein ähnliches Thema wie im Sommer. Aber natürlich geht es auch darum, wie spielen wir uns mehr Chancen raus, dass auch ein Stürmer in mehr torgefährliche Situationen kommt. Weil zuletzt waren es die Stürmer nicht. Das liegt sicher auch an ihnen. Aber es liegt auch daran, dass wir uns mehr Torchancen rausspielen müssen.
Wer ist denn der Innenverteidiger, der sich fit hält bei uns? Das ging, glaube ich, an mir vorbei.
Der Lukas Gottwald hält sich aktuell fit. Das ist ein großer IV, der auch schon dritte Liga gespielt hat. Und mit dem.
Sag ja, mal gerade, wo kommt er her? Oder also wo hat er vorher gespielt?
Der hat zuletzt in Göztepe in der zweiten türkischen Liga gespielt und davor auch bei einem Verein hier aus der erweiterten Region, den wir nicht so gern haben. Aber wir müssen den Spieler bewerten, und der ist jetzt aktuell da und schaut mal ein paar Tage vorbei.
Okay. Auf wie viele Transfers können wir uns so ungefähr einstellen? Also in der Winterpause 4-5? Ist das so ungefähr realistisch?
Ich glaube, es macht jetzt nicht Sinn, die komplette Mannschaft umzuschmeißen. Es geht darum, nochmal bei uns besser zu werden. Da sehe ich auch viel Luft nach oben, viel Potenzial. Bringt nichts, du brauchst die Ergebnisse definitiv. Aber es geht darum, im Winter ja auch nicht in Verlegenheit zu verfallen, sondern die richtigen Transfers zu machen. Das können manchmal auch 1-2 sein, die deine Not lindern und dir weiterhelfen. Und manchmal können es auch 2 oder 3 oder 4 sein. Das gilt es alles zu prüfen, und da sind wir auch dran.
Jetzt würde ich gern gegen Ende nochmal ja, auf die aktuelle Situation im Verein und vor allem im Umfeld eingehen. Vor dem Duisburg-Spiel hat man gesehen, dass sich da gewisse Fans ein bisschen handwerklich betätigt haben vor der Geschäftsstelle, und auch ansonsten die Stimmung immer ein bisschen umkippt. Merkt man das im Geschäft, vom Alltag, im beruflichen Alltag? Merkst du das? Wirkt sich das deine Arbeit aus, die Unruhe?
Ja, klar, bekommt man es mit. Für uns ist aber wichtig, sich mit dem zu beschäftigen, was wir beeinflussen können. Und das ist die Mannschaft in die Spur zu bekommen. Und ja, auch da am Selbstvertrauen zu arbeiten, am Glaube der Jungs. Und es ist natürlich wichtig, auch Erfolgserlebnisse zu erzählen. Dann sind auch die Fans da. Das hat man in Sandhausen gesehen, als der Anschluss gefallen war. In Unterzahl war es da. Natürlich merkt man die Unruhe, die jetzt eben in allen Bereichen vorhanden ist, aufgrund der sportlichen Situation und anderer Themen. Und für uns ist halt wichtig, mit Ergebnissen ja, zu liefern und das Vertrauen zurückzugewinnen.
Verfügst du noch über Vertrauen von deinen Vorgesetzten? Verspürst du das?
Ja, ist ja wichtig, dass wir da aktuell und immer auch im Austausch sind. Und die kennen die Situation sowohl sportlich als auch in anderen Punkten. Und ich glaube, da ist der Austausch wichtig und auch eine gewisse Verlässlichkeit. Was hat man vor? Was macht man? Und das sind die Herren, die darüber mitentscheiden, ja, eingeweiht. Und dementsprechend können sie auch einschätzen, was möglich ist, was möglich war und was möglich sein wird.
Wir müssen leider Schluss machen. Es sind noch ein bisschen über eine Minute. Ja, wir hätten noch 1000 weitere Fragen, aber können die jetzt leider nicht mehr stellen. Ich freue mich sehr, dass heute Tim, dass du da warst, dich den wirklich Fragen, den vielen Fragen der Fans gestellt hast. Also herzlichen Dank einfach nochmal.
Sehr gerne.
Super und alles Gute natürlich am Freitag, wo ich natürlich alle einlade um 19 Uhr, glaube ich, gell? Gegen Verl bei
uns. Ich glaube, wenn ich hier nochmal ins Wort falle, ist ja auch wichtig, dass wir jetzt auch zusammenhalten und dass wir uns ja auch auf das konzentrieren, was wir beeinflussen können, weil die Situation ist äußerst enttäuschend und da müssen wir aber raus und das ist der einzige Weg, wie wir da auch wieder rauskommen werden.
Aber Zusammenhalt ist keine Einbahnstraße, also das betrifft jetzt nicht unbedingt dich. Trotzdem freue ich mich, dass heute auch am Mikrofon der Flo, der Luca
und der Paul
waren. So, schön, dass ihr dabei wart. Einen schönen Abend euch.
Fußball ist die Droge, die mein Leben bestimmt. Fußball ist das Einzige, was durch die Taubheit dringt. Fußball ist mein Herz, meine Seele, mein Verstand. Fußball ist mein Leben, gib das Spiel nicht aus der Hand.
Es kam ein großes Ereignis zu uns in Stadt und Land.
This is a radio.
SV Waldheim-Mannhof. Nee, beim SV Mannheim-Waldhof. Waldhof-Mannheim.